Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Los geht es mit einer Menge Zahlen. Mit dem neuesten Berlin-Trend für die Abgeordnetenhauswahl von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost. Und dieser Trend hat es in sich. Die Grünen rutschen vom ersten auf den dritten Platz. Die SPD gewinnt deutlich, obwohl ihre Spitzenkandidatin signifikante Verluste einstecken muss. Die Zahlen im Detail zusammengefasst von Thorsten Gabriel.
Mit 23% liegen die Sozialdemokraten deutlich vor der CDU, die 2 Prozentpunkte verliert und nun auf 19% kommt. Starke Verluste verzeichnen die Grünen. Sie büßen 5 Prozentpunkte und damit ihre Spitzenposition ein und fallen auf 17%. Die Linke kommt unverändert auf 12%. Sie liegt damit knapp vor der AfD, die leicht zulegt auf 11%. Die FDP verliert dagegen leicht auf 8%. SPD, Grüne und Linke könnten demnach ihr Bündnis als rot-grün-rote Koalition fortsetzen. Aber auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP hätte eine stabile Mehrheit, ebenso wie ein Ampelbündnis von SPD, Grünen und FDP. Für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP würde es hingegen nicht reichen. Unter den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien führt SPD-Chefin Franziska Giffey zwar weiterhin das Beliebtheitsranking an, sie verliert dabei allerdings deutlich an Zustimmung. 37% der Befragten gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihr zu sein. Das sind 8 Prozentpunkte weniger als beim vorangegangenen Berlin-Trend im Mai. Dahinter folgt linken Spitzenkandidat Klaus Lederer mit 31, Sebastian Czaja von der FDP mit 20, CDU-Chef Kai Wegner mit 16 und grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch mit 11%. AfD-Landeschefin Christine Brinker erreicht 6%. Alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten kommen auf deutlich schlechtere Zufriedenheitswerte als ihre Vorgänger bei früheren Wahlen. Einzig der linke Klaus Lederer, der bereits zum zweiten Mal antritt, kann seinen Wert von 2016 leicht steigern.
Thorsten Gabriel mit den jüngsten Umfrageergebnissen. Eine Momentaufnahme einen Monat vor der Abgeordnetenhauswahl. Gewählt werden kann aber jetzt schon. Die ersten Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, die ersten Briefwahlunterlagen auch. In Berlin ist das eine Menge Papier. Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen und noch der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Am Beispiel der Briefwahlstelle Pankow hat sich Inforadio-Reporterin Annette Miersch das Prozedere angesehen.
Die Briefwahlstelle Pankow läuft sich langsam warm. Auf dem Gelände des Bezirksamtes im Prenzlauer Berg im 4. Stock gehört ihr ein ganzer Gang mit etwa 10 Büroräumen. In einem gleich vorn, neben dem Fahrstuhl, herrscht Werkstattatmosphäre. Eintüten, Ordnen, Stapeln. 2 Mitarbeiter machen die Unterlagen für die Briefwahl fertig. Für Wählerinnen und Wähler aus ganz Pankow erklärt Wahlamtsleiter Marc Albrecht.
Genau, die haben es schon beantragt und wir packen die Unterlagen fertig, packen die richtigen Stimmzettel ein, alle Umschläge, alle Unterlagen, die sie brauchen und verschicken das dann eben.
Rund 18.000 von etwa 300.000 Wahlberechtigten im Bezirk hätten bereits den Antrag auf die Briefwahlunterlagen eingereicht. Und Albrecht rechnet fest damit, dass es noch mehr werden. Wie in ganz Berlin wird Briefwahl auch in Pankow immer beliebter. Diesmal gibt es 2 Neuerungen. Der Antrag kann nun auch elektronisch eingereicht werden und es gibt einen QR-Code.
Also die gehören zusammen. Beides landet am Ende im gleichen System. Entweder kann man diesen elektronischen Antrag stellen und muss eben händisch seine Daten eingeben. Oder man macht es sich einfach, scannt den QR-Code ab und das System füllt dann die persönlichen Daten da schon rein in die Online-Maske. Und dann muss man nur noch 2 Klicks machen und hat dann seine Briefwahlunterlagen beantragt.
Wer noch schneller zu Potte kommen will, der kann auch persönlich in die Briefwahlstelle gehen. Jeder Bezirk hat mindestens 1. Ähnlich wie am Wahltag im Wahllokal um die Ecke gibt man dort seine Stimme direkt ab, packt also die angekreuzten Wahlzettel in einen Umschlag und steckt sie in die Urne. Martin Retard aus dem Prenzlauer Berg nutzt diese Möglichkeit zum ersten Mal.
Ja, weil wir am Wahlwochenende nicht in Berlin sind.
Aufgeregt?
Nicht aufgeregt, aber total positiv überrascht, wie reibungslos es geht, wie schnell es geht, wie zugänglich die Leute sind, wie professionell es organisiert ist, wie den Kriterien der Gesundheitssituation Rechnung getragen wird. Also top, wirklich gut.
Wer sich nun denkt, ich würde ja auch gerne persönlich in die Briefwahlstelle gehen oder die Unterlagen zu mir nach Hause bestellen, aber ich habe immer noch keine Wahlbenachrichtigung, wo bleibt die nur? Dem sagt der Pankower Wahlamtsleiter Marc Albrecht, etwas Geduld bitte. Das berlinweite Prozedere des Versendens wurde in diesem Jahr umgestellt.
Dass pro Bezirk an jedem Tag, der möglich ist, ein gewisser Teil der Wahlbenachrichtigungen rausgeht und somit die gleichmäßiger bei den Leuten ankommen. Es kommt eben jeden Tag in einem Bereich vom Pankow etwas an.
Im Bezirk sollen inzwischen 70% der Wahlbenachrichtigungen versendet worden sein. Bis zum 4. September sollten alle Berliner Wahlberechtigten ihren Brief erhalten haben.
Inforadio-Reporterin Annette Miersch aus dem Wahlamt Pankow. Bernd hieß die Unwetterfront, die Mitte Juli im Westen Deutschlands zu einer verheerenden Flutkatastrophe führte. Mehr als 180 Menschen kamen ums Leben, die Schäden liegen im zweistelligen Milliardenbereich. Wissenschaftler machen den Klimawandel für immer mehr, immer stärkere Unwetter verantwortlich. Daher müsse mehr für den Klimaschutz getan werden, fordern Umweltpolitiker. Darüber debattierte der Brandenburger Landtag. Es berichtet rbb-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
An dramatischen Sätzen mangelt es nicht in der Klimaschutzdebatte im Brandenburger Landtag.
Im Klimawandel leben wir schon seit Jahren. Jetzt leben wir im Vorhof der Klimakatastrophe,
sagt Klimaschutzminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen. Das sei doch alles linksgrüne Klimahysterie, extremes Wetter gebe es nun mal, stellt der AfD-Abgeordnete Lars Günther aus Bad Freienwalde fest.
Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und Sie von den Altparteien müssen sich warm anziehen.
Ricarda Butke von Bündnis 90 Die Grünen wirbt im Namen ihrer Fraktion für harte Klimaschutzschritte. Möglichst bald. Unter Umständen werde die Wirtschaft die treibende Kraft für ein Ende der Braunkohleverstromung in der Lausitz vor 2038 sein. Die Menschen in der Lausitz brauchten jetzt Zuwendung.
Nehmen wir ihnen ihre Angst. Zeigen wir ihnen, dass wir einen früheren Kohleausstieg schaffen und dass unsere Region in der Lausitz dadurch viel lebenswerter wird.
Mehrere Abgeordnete fordern, dass Brandenburg für gesunde Wälder sorgen müsse, die Kohlendioxid binden können, und dass das Grundwasser besser geschützt werden müsse. Christine Wernicke von BVB Freie Wähler.
Wir sind für den Waldumbau. Wir sind für Wälder ohne Windkraftanlagen. Und wir müssen zum Beispiel das Wasser in der Region halten, ihm die Möglichkeit geben, zu versickern und so das Grundwasser auffüllen. Das hilft auch bei Starkregen.
Das Land Brandenburg brauche wie Bayern und NRW zügig ein Klimaschutzgesetz, fordert nicht zum ersten Mal Thomas Domres von der Linken.
Klimaschutz muss sozial gerecht gestaltet sein, sonst wird er nicht akzeptiert. Dazu gehört, finanzieren müssen die, die es sich leisten können und nicht die, die sowieso nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld bis zum Ende des Monats klarkommen sollen. Wir brauchen staatliche Investitionen, zum Beispiel in einen gut ausgestatteten ÖPNV, damit nicht jeder immer Auto fahren muss. Für die großen Schadstoffschleudern muss es verbindliche Regelungen geben.
Die Alternative für Deutschland kritisiert unter anderem die, wie sie sagt, Verspargelung der Landschaft durch Windräder. Und Fraktionschef Hans-Christoph Berndt kommt zum Fazit.
Es gibt keine Klimakrise und es gibt auch keine Klimakatastrophe. Es gibt nur eine chronische, mediale und politische Angstmache im Interesse einer, man kann es nicht anders sagen, maoistischen Politik, die mit dem Green Deal unsere Freiheit und unseren Wohlstand und unsere Energiesicherheit aufs Spiel setzt.
Brandenburgs Klimaschutzminister Vogel kündigt für Mitte kommenden Jahres einen konkreten Brandenburger Klimaschutzplan an.
Wir erarbeiten sektorübergreifende verbindliche Ziele und auch ein Maßnahmenprogramm. Wir wollen für jeden Sektor, von der Energiewirtschaft über den Verkehr bis hin zur Landwirtschaft, jeweils spezifische Minderungspfade festlegen und spezifische Zwischenziele.
Ein Antrag der Linksfraktion, mit dem Klimaschutzplan ein Klimaschutzgesetz für Brandenburg vorzulegen, scheitert mit 14-60 Stimmen.
So debattierte der Brandenburger Landtag über den Klimaschutz. Thorsten Südow informierte aus Potsdam. Ein alternatives Zentrum von Künstlern und Kreativen sollte in Wandlitz entstehen, in der Villa Bogensee, in der einst Nazi-Propaganda-Chef Goebbels residierte. Ein Verein für die Nutzung wurde gegründet und unterwandert. Ausgerechnet rechte Reichsbürger wollten das Gelände in ihr Königreich Deutschland integrieren. 3 von 7 Gründungsmitgliedern waren Reichsbürger. Der Rest wusste aber nichts davon. RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp hat die Geschichte recherchiert.
Auf dem Parkplatz vor dem zugewachsenen Gelände der Villa Bogensee hat sich eine Handvoll junger Menschen versammelt. Sie alle waren Mitglieder jenes Vereins, der hier ein alternatives Kunstprojekt aufbauen wollte und von Reichsbürgern unterwandert wurde. Keiner von ihnen wusste, dass Dirk Schneider, Hauptinitiator des Projekts, im Auftrag des selbsternannten Königs Peter Fitzek handelte, einer der bekanntesten Figuren aus der Reichsbürgerszene, der vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet wird. Felicitas, die ihren Nachnamen nicht nennen will, kennt Schneider sogar noch aus der linken Szene in Dresden.
Über Dresden Nazifrei habe ich Dirk Schneider damals kennengelernt, habe ihn äußerst engagiert im linken Spektrum wahrgenommen. Von daher kam ich nie auf die Idee, dass er im rechten Spektrum irgendwas zu tun hat.
Im Frühjahr 2020 hatte Schneider begonnen, zahlreiche Berliner Künstler und Kreative für die Idee zu gewinnen, auf dem Areal der Villa Bogensee ein alternatives Projekt aufzubauen. Früh behauptete er, bereits in Verhandlungen mit der landeseigenen Berliner Immobilienagentur BIM zu stehen, der die Villa gehört. Doch solche Verhandlungen habe es nie gegeben, sagt Johanna Steinke, Sprecherin der BIM.
Also Übereinkünfte gab es gar keine. Es gab ein Treffen im letzten Herbst. Wir haben aus der Presse erfahren, dass dieser Verein dort herumführt und über seine Ideen berichtet, haben dann gesagt, naja, wäre schön, ihr redet mal mit uns, kommt mal vorbei. Dann haben wir das Konzept vorgestellt bekommen. Die Frage nach der Finanzierung, die wurde uns nicht beantwortet in dem Moment.
Bei dem Treffen spricht Schneider von Kooperationspartnern, die das Projekt angeblich in Millionenhöhe unterstützen wollten. Gespräche, die nie stattgefunden haben, wie die BIM im Nachhinein feststellt.
Und wiederum haben wir mitbekommen, dass man diesen Partnern erzählt hat, dass man mit uns in engen Verhandlungen steht und kurz vor einem Pachtvertrag. Und das war ja nun absolut nicht der Fall. Und damit war der Verein für uns einfach kein Gesprächspartner mehr.
Der Verein Leben und Kreativ Campus Bogensee steht jetzt nach den Enthüllungen vor einem Scherbenhaufen. Die Mitglieder haben sich von den Reichsbürgern distanziert, wollen Dirk Schneider wegen vereinsschädigem Verhalten aus dem Verein ausschließen. Einige Mitglieder sind inzwischen selbst ausgestiegen. Andere, wie Gründungsmitglied Lorin Brenig, wollen an dem Projekt festhalten, mit überarbeiteten Plänen.
Wir glauben noch an unsere Vision von diesem Gelände, dass es eben nicht einfach nur verfallen soll oder einfach nur dastehen soll oder eben abgerissen werden soll, sondern dass es neu belebt werden kann.
Johanna Steinke von der BIM kann sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Verein dagegen kaum vorstellen.
Das ist eine Entscheidung, die jetzt nicht ich treffe, aber ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Also das Vertrauen ist, da ist einfach gar keine Basis da.
Die BIM will nun in Gesprächen mit der Gemeinde und dem Denkmalamt eine Lösung für die ehemalige Goebbels-Villa finden. Am Ende könnte aber auch der Abriss stehen.
RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp aus Wandlitz. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast.
Inforadio Podcast.